Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker. Wir starten jetzt gemeinsam in das Wochenende. Es ist Freitag, der 10. Juli. Amerika war mal das Land of the Free. Ein Leuchtturm der Aufklärung, der Innovation, der Ideen. Es bezog seine Kraft daraus, dass Menschen aus aller Herren Länder dorthin kamen, um im Geiste der City upon the Hill ein Vorbild zu sein. Für Freiheit, Selbstbestimmtheit und Erfolg. Aber leider scheint die aktuelle Regierung diesen Spirit nicht mehr zu teilen.
Deported if your college classes go solely online. Those are the new guidelines released by ICE today for international students studying in the U.S.
There are about 1.1 million international students in the U.S. currently. This group, this population, has contributed about $45 billion to the local economy.
When this pandemic began, international students received an exemption from ICE, allowing them to stay here while studying exclusively online. Well, for the fall, that is no longer the case.
Das Gebot der Stunde ist nicht mehr Offenheit für das Neue, sondern Abschottung. Ein neuer Beschluss steht symbolisch dafür. Das US-Heimatschutzministerium hat verfügt, dass ausländische Studenten das Land verlassen müssen, wenn sie ihre Kurse nicht mehr physisch besuchen, sondern nur noch online, also per Videovorlesung. Hintergrund ist die Corona-Pandemie, die viele Unis dazu zwingt, die Vorlesungen digital abzuhalten. Der Präsident hat dafür wohl kein Verständnis. Er will Corona und die Folgen offenbar ignorieren und alle Bildungseinrichtungen wieder öffnen. Die Elite-Universität Harvard solle sich schämen, dass sie ihre Kurse weiterhin online abhalten wolle.
We want to get our country going again. Economically we're doing well. We want to do well with the education. I see where Harvard announced that they're closing for the season or for the year. I think it's ridiculous. I think it's an easy way out. And I think they ought to be ashamed of themselves. You want to know the truth. But I noticed that today. And probably others are doing that. That's called the easy way out.
Die Harvard-Universität und auch das MIT, das Massachusetts Institute of Technology, klagen jetzt gegen den Beschluss, die ausländischen Studenten auszuweisen. Der Harvard-Präsident spricht von Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit. Auch ich empfinde das als Skandal. Die Freizügigkeit von jungen Menschen, die sich im Ausland bilden, qualifizieren und Abschlüsse machen, ist ein wichtiger Schlüssel. Ein Schlüssel für Fortschritt in der Welt, ein Schlüssel zur Weltoffenheit von jungen Menschen, ein Schlüssel, Intellekt und Wissen auf der Welt zu verbreiten und zu vernetzen und auch ein Schlüssel zur Empathie mit unseren Mitmenschen. Auch ich habe davon profitiert als amerikanische Studentin in Washington und in Berlin und einige meiner besten Freundinnen von meinen Uni-Zeiten waren internationale Studenten, mit denen ich übrigens bis heute befreundet bin. Die USA können sich glücklich schätzen, dass sich einige der klügsten jungen Köpfe dieser Welt an amerikanischen Universitäten ausbilden wollen. Und wenn Amerika Glück hat, wollen vielleicht sogar einige von ihnen bleiben, ein Leben dort beginnen und das Land der unbegrenzten Möglichkeiten bereichern. Donald Trump mag denken, dass er mit dieser neuen Bedrohung gegen Ausländer und Einwanderer nur Nicht-Amerikaner trifft und verletzt. Aber letztendlich fügt er vor allem seinem eigenen Land Schaden zu. Und das sind unsere weiteren Themen heute. Mein Kollege Michael Bröker berichtet in diesem Podcast nicht nur über eine mögliche Kabinettsumbildung, sondern er hat auch mit der Schauspielerin Annette Frier telefoniert. Wie geht es ihrer Zunft in Zeiten von Corona?
Ich denke, das bleibt jetzt mal ein bisschen abzuwarten, weil überhaupt jetzt erst die Ausmaße klar werden. Also die Theater, das wird man in den nächsten Monaten sehen, ob die das schaffen können.
Außerdem müssen wir uns in Europa leider weiter Sorgen um die Bienen machen. Wir hören, was der Facebook-Deutschland-Chef zum großen Werbeboykott gegen das Unternehmen sagt. Und wir staunen über den Erfindergeist in Japan, wie man dort Schwung und Atmosphäre in die leeren Sportstadien bringen will. Die Corona-Pandemie lässt die ganze Welt der Berufe in neuem Licht erscheinen. Es gibt die systemrelevanten Heldinnen und Helden in Krankenhäusern und an der Supermarktkasse. Es gibt Krisengewinner wie die Hersteller von Toilettenpapier und die Macher von Netflix. Aber es gibt auch leider viele Verlierer, vor allem im Kulturbereich. Wie ist die Stimmung in der Film- und Theaterbranche? Untergangsstimmung oder Prinzip Hoffnung? The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröker hat mit der Schauspielerin und Komikerin Annette Frier gesprochen, die mit Fernsehshows wie Switch und Schillerstraße bekannt wurde. Die Frau dreht gerade in Belgien.
Schönen guten Tag, Frau Frier.
Schönen guten Tag, Herr Bröker.
Wo erwische ich Sie denn gerade?
Belgische Nordsee.
Belgische Nordsee.
Ich hatte Ihnen ein Zimmer ohne Wind versprochen. Es war verdammt hart, das hinzukriegen, aber ich habe es geschafft.
Lassen Sie den Sturm draußen, sodass wir in Ruhe sprechen können. Das freut mich.
Sehr gut, so machen wir es.
Frau Frier, wie ist das eigentlich als Schauspielerin in Corona-Zeiten? Gibt es im Grunde nur zu Hause Netflix gucken oder können Sie auch wirklich arbeiten?
Das ist doch Arbeit für eine Schauspielerin, Netflix gucken. Das machen wir doch alles nicht freiwillig.
Ach, man bildet sich weiter.
Das ist doch alles Recherche.
Ach so.
Nee, also ich bin seit Anfang Juni eigentlich jetzt schon wieder dabei. Also nach dem langen Dornröschenschlaf seit 14. März riefen dann eigentlich so ab Mitte Mai alle am gleichen Tag wieder an. Das war sehr lustig.
Wie geht denn das Drehen unter Corona-Bedingungen?
Das ist erstaunlich einfacher, als ich es zunächst dachte, denn wie immer sind wir Gewohnheitstiere, wir Menschen. Und das geht aber. Das dauert alles ein bisschen länger. Das ist noch viel mehr Händewaschen als zu Hause in den letzten Monaten. Noch viel mehr Desinfektion, noch viel mehr Maske an, Maske aus. Aber es geht.
Und wie geht eine Kussszene bei Corona?
Man kann sich eigentlich ganz gut verabreden. Also es ist natürlich unmöglich, einen Film mit Liebesszenen mit 1,50 Meter Abstand zu drehen. Das ist ja klar. Das haben wir auch so nicht gemacht. Das ist auch nicht nötig, wenn mein Kollege Benjamin Sadler genauso wie ich am Vorabend getestet wurde und wir am nächsten Tag eine enge Szene drehen. Dann ist das ja total in Ordnung. Man muss dann eigentlich eher gucken, dass man sagt, gut, für uns beide ist diese Quasi-Quarantäne in dem Moment aufgehoben. Dass der große Teil des Teams, sprich Beleuchter, Script Continuity, Ton, die sind aber alle nicht in diesem sogenannten Inner Circle und die halten Abstand und haben die Masken auf. So läuft das. Und irgendwie geht das.
Und zwischen den Drehterminen dürfen Sie dann nur Ihre Familie sehen und keine weiteren Menschen?
Und das war auch schon hart durchzusetzen. Also das ist ganz interessant, weil es gibt ja keine Gesetze dafür. Das ist ja auch Quatsch. Und ich verstehe auch, dass manche Kollegen zum Beispiel darauf bestehen und sagen, nein, ich möchte aber, dass dann alle im Hotel sind und auch niemanden außerhalb sehen. Ich habe das mal hochgerechnet für die zweite Hälfte diesen Jahres. Da könnte ich mich jetzt von meinen Kindern verabschieden, weil ich habe natürlich jetzt 4 Filme, die warten und der Reihe nach gedreht werden, die ich seit März nicht drehen konnte. Und die müssen jetzt halt alle abgearbeitet werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und habe gesagt, das geht für mich leider nicht. Ich werde mich jetzt nicht von meiner Familie verabschieden, sonst werden die mich siezen, spätestens im September. Insofern ist das eine Quarantäne mit Lücken. Ja, das gebe ich zu. Aber ich glaube, man muss sich da auch ein Stück weit vertrauen. Und natürlich achte ich auch total drauf. Ich bemühe mich, ich versuche das. Wir gehen jetzt auch nicht unnötig in irgendwelche Räume, wo viele Menschen sind und die geschlossen sind und so weiter. Und dann geht auch das Risiko wirklich auf 1 oder 0,5 oder 0,3% zu minimieren.
Nun sind Sie eine erfolgreiche Schauspielerin. Mitte Juli geht...
Herzlichen Dank, Herr Bröcker.
Genau, bitte.
Gut, das zu hören. Gut, das zu hören.
Das habe ich extra noch mal vorher. Das habe ich extra noch mal vorher bei Wikipedia nachgeschaut, ob Sie denn auch aktuelle Produktionen haben.
Habe ich da selber reingeschrieben.
Genau, und irgendeiner hat reingeschrieben, dass Sie demnächst schon wieder im ZDF eine neue Demenzreihe drehen. Das heißt, Sie haben offenbar eine gute Auftragslage, Sie werden gebucht. Nun geht das ja nicht allen so in der Branche. Kennen Sie viele Schauspieler, Kreative, Freie, die gerade leiden oder sogar in Kurzarbeit sind oder keinerlei auch vielleicht finanzielle Rücklagen haben?
Ja, ich kenne natürlich wesentlich mehr Leute, die gerade sehr viel leiden, als welche, die sagen, oh, ich habe Rücklagen noch für 1,5 Jahre oder für ein Jahr. So, das heißt, das ist ein Riesenglück, wenn das so ist. Das ist aber bei Künstlern selten so. Ich habe jetzt gestern und vorgestern nochmal mit 2 Kollegen gesprochen, die tatsächlich überlegt hatten, ob sie im Dezember, Januar wieder starten. Nicht vor 500, sondern vor 150 Leuten spielen. Und die einfach gesagt haben, ich habe das jetzt wieder gestoppt. Die mit größtem Bock eigentlich da reingegangen sind, sich informiert haben, wie wird das. Aber das ist so eine Minusrechnung. Und das ist in der Tat absolut dramatisch. Und ich befürchte, dass wir gerade erst beginnen, diese ganzen Ausmaße festzustellen.
Frau Frier, es gibt nicht nur Kreative, die keine Bühnenshow mehr machen können oder keine Konzerte, sondern eben auch aus der Schauspielerei, die sagen, die Politik hat sie vergessen bei all den Rettungsmaßnahmen. Empfinden Sie das auch so?
Ich denke, das bleibt jetzt mal ein bisschen abzuwarten, weil überhaupt jetzt erst die Ausmaße klar werden. Also die Theater, das wird man in den nächsten Monaten sehen, ob die das schaffen können, wenn sie 500 Plätze haben, ob sich das überhaupt lohnt, dann nur für 150 Leute zu spielen. Ich glaube, der Wille ist da. Wir brauchen wirklich die ganze Unterstützung der Politik. Ich finde, dass der Herr Söder da ganz gut vorangeht. Ich bin selber erstaunt, dass ich einen Herrn Söder lobe, aber da wird das überhaupt mal auf den Teppich gebracht, das Thema. Und ansonsten höre ich immer ganz viel über die Automobilindustrie und über andere Wirtschaftszweige, über die Kultur nur wenig, außer dass man applaudiert und sich freut, wenn gemeinsam Lieder gesungen werden in Corona-Zeit. Und das kann natürlich die Lösung nicht sein.
Aber Sie würden wahrscheinlich sagen, Kultur ist genauso systemrelevant wie die Automobilindustrie?
Naja, ich würde sogar sagen, das ist mindestens so systemrelevant. Und ich vermute auch, dass mir da viele Leute recht geben, denn in den letzten Monaten hat die Kultur ja einiges hochgehalten in diesen etwas düsteren Zeiten. Ich kann nur hoffen, dass wir alle zusammenrücken weiterhin und dass diese Solidarität sich wirklich auf den Menschen ausdehnt und nicht auf bestimmte Wirtschaftszweige.
Was nehmen Sie persönlich aus den Monaten des Lockdowns, der Isolation, nenne ich es mal, persönlich mit? Was wollen Sie etwas verändern in Ihrem Leben? Ist Ihnen etwas anderes wichtiger geworden?
Ich habe immer wieder gemerkt, dass es schwierig ist, mit Fakten zu hantieren, dass es schwierig ist, eine fertige Meinung zu Dingen zu haben. Denn was ich am Montag Mitte März richtig fand, das fand ich am Freitag Ende März total verkehrt. Ich fand schon interessant, dass man mal gezwungen war, aus einem Hamsterrad wirklich auszusteigen und die Dinge von anderen Perspektiven zu betrachten. Mhm. Was letztlich, glaube ich, für uns alle immer bedeutet, dass wir nach innen schauen. Also, dass wir immer schauen, aha, das ist die Situation, die ändert sich, die ist schwierig, ich werde beballert mit Nachrichten, mit Informationen, mit sogenannten Fakten und dann einfach zu schauen, okay, wie machst du das denn? Wie machst du das in deinem Raum, mit deinen Leuten, mit denen du zusammenlebst? Wie weit geht deine Solidarität mit Kollegen? Wo bist du bereit, dich auch wirklich ins Zeug zu legen? Wen kannst du vielleicht unterstützen? Was gibt's für Maßnahmen? Was gibt's für Festivals, die man online organisieren kann? Was sind denn die Dinge, wo man wirklich was tun kann? Und das ist schon interessant, wie anders dann so eine Betrachtung ausfällt, wenn man mal völlig weggeht von der Betrachtung des Außen und stattdessen nach innen guckt. Also das hat mich das total gelehrt, denn ich weiß nicht, ob wir uns wirklich ändern, wir Menschen. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt viel umweltbewusster leben. Ich glaube auch, dass demnächst alle wieder fliegen und fahren wie vorher, aber ich habe trotzdem das Gefühl, wenn man nur so ein bisschen justiert bei sich selber, dass das dann in der Summe doch was ausmacht.
Das würde ja bedeuten, dass so Branchen wie die Kultur, die Kreativen, vielleicht aber auch Politik, vielleicht auch wir Journalisten, die ja von Individualisten oder individuellen Marken ja auch sehr geprägt ist, doch am Ende ein bisschen mehr Solidarität lernt und zusammenrückt?
Das wäre natürlich schön. Wie gesagt, ich glaube, das ist eben nicht eine Sache von 2 Monaten, dass sich eine Gesellschaft verändert. Vielleicht sind das mindestens 20 Jahre oder 200 Jahre. Aber ich habe schon das Gefühl, dass so eine gewisse Bewusstseinsänderung stattfinden kann. Und also das sind ganz kleine Positionen und kleine Situationen, wo man vielleicht mal anders hinschaut. Und ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, also ich höre ja Ihren Podcast sehr gerne.
Das hören wir wiederum sehr gerne.
Ja, ich bin immer ganz erstaunt, was so die Wirtschaftsweisen zu sagen haben. Merke dann am Ende des Tages, aha, das geht also auch so meilenweit auseinander. Da kriege ich jetzt auch nicht die ganze Wahrheit. Und ich hoffe dann immer, dass auch Leute, die aus der Wirtschaft kommen, sich ab und zu mal abends ein gutes Gedicht reinpfeifen mit so ein bisschen mehr Zeit, die gerade da ist. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns irgendwo in der Mitte begegnen und man einfach das nutzt, diese Zeit, um die Welt auch mal aus der anderen Perspektive anzuschauen. Denn das bedingt sich alles. Wir gehören alle zusammen. Es bringt überhaupt nichts, den einen Wirtschaftszweig als relevanter zu bezeichnen als den anderen, sondern wir müssen da gemeinsam durch. Und das ist eigentlich für mich auch die Lehre. Es ist tatsächlich so, dass ich glaube, dass diese Solidarität unabdingbar ist, und zwar auf allen Ebenen im Leben. Und das hat mir das mit Corona schon noch mal sehr deutlich vor Augen geführt.
Dann freue ich mich und bedanke mich, dass Sie trotz der Familienzeit, die Sie gerade haben, kurz für uns Zeit hatten, liebe Frau Frier. Und ich wünsche viel Erfolg und bedanke mich für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Bröcker. Machen Sie weiter so mit Ihrem Morning Briefing und vielen Dank auch für den 8. Tag in schweren Zeiten. Das hat mir sehr geholfen.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Alles Gute.
Das ist eine Zahl, die Mark Zuckerberg gar nicht gefällt. 900 Unternehmen haben sich der Initiative Stop Hate for Profit angeschlossen. Und sie haben ihre Werbung auf Facebook gestoppt. Als sich sogar Unilever diesem Bündnis anschloss, sackte kurzfristig der Börsenwert von Facebook um rund 50 Milliarden US-Dollar ab. Wie reagiert die Firma auf diesen Werbeboykott? Das hat uns Facebooks Deutschlandchef Tino Krause verraten. Er hat sich unseren Fragen im Tech-Briefing-Podcast von The Pioneer gestellt.
Wir verdienen mit Hate Speech und mit Hassrede kein Geld. Und wir haben überhaupt gar kein Interesse daran. Und wir verstehen natürlich auch, dass Werbungtreibende hier ein sicheres Umfeld wollen. Klar ist aber auch, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Nur weil wir es verbieten, heißt es nicht, dass es trotzdem immer wieder auch mal auftaucht. Und wir arbeiten halt mit Technologie, aber auch mit den 35.000 Menschen bei uns daran, dass es nicht mehr stattfindet.
Das nächste Ziel von Facebook, der Mittelstand. Denn aktuelle Forschung von Facebook zeigt, der Mittelstand hat in Deutschland noch großen Nachholbedarf. Jedes dritte kleine und mittelständische Unternehmen verdient bereits 25% des Umsatzes über digitale Kanäle. In Frankreich und Großbritannien sind das deutlich mehr. Laut Tino Krause beschleunigt die Corona-Pandemie aber die Digitalisierung im Mittelstand.
Wenn man sich auch gerade die am meisten betroffenen Branchen anschaut, dann sind die bei uns immer noch sehr stark traditionell auch organisiert. So gerade auch im Retail, Einzelhandel waren bisher Themen wie Home Delivery oder dieses, wie es immer so schön heißt, Direct-to-Consumer-Business, wo ich auch direkt und E-Commerce, war keine große Thematik. Und da haben wir gesehen, dass das sich jetzt in den letzten 4 Monaten radikal geändert hat. Und das, was früher vielleicht 2 Jahre gedauert hätte, ist jetzt innerhalb von 3-4 Wochen möglich gewesen. Und was ich bemerkenswert finde, vor allem die kleinen mittelständischen Unternehmen, die waren sehr, sehr kreativ. Da hat sich so eine ganz neue Innovativität entwickelt im deutschen Mittelstand, die mich sehr zuversichtlich macht.
Das ganze Gespräch mit Tino Krause über den Werbeboykott, wie Facebook die Digitalisierung des Mittelstands fördern will und wieso auch nach der Corona-Pandemie ein Großteil der Facebook-Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten wird, hören Sie in der aktuellen Ausgabe von unserem Tech-Briefing-Podcast mit meinem Kollegen Daniel Fienel. Den Podcast können Sie bequem über thepioneer.de hören oder Sie geben einfach Tech-Briefing in das Suchfeld Ihrer Podcast-App ein.
Und was, Chelsea, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Es gab ja Anfang des Jahres die letzte Spekulation um eine Kabinettsumbildung hier in Berlin, als Markus Söder in einem großen Interview gefordert hatte, die Ministerriege zu verjüngen. Er hatte damals gesagt, Regieren sei wie Fußball. In der zweiten Halbzeit müsste man sich mit neuen, frischen Kräften verstärken. Bei mir im Studio ist jetzt The Pioneer-Chefredakteur Michael Bröcker. Hallo Michael.
Guten Morgen, Chelsea.
Damals ist diese Forderung ja verpufft, aber jetzt könnte es doch noch zu einer Kabinettsumbildung kommen. Du weißt mehr.
Ja genau, es gibt ein heißes Gerücht in der Hauptstadt, das besagt, dass eventuell Helge Braun, der in der Corona-Krise gestärkte Kanzleramtschef von Angela Merkel, vielleicht nach Hessen geht und dort zukünftig als Ministerpräsident des Bundeslandes den inzwischen 68-jährigen Volker Bouffier ablöst, der vielleicht nicht mehr bis zum Ende machen wird. Das Gerücht ist sehr heiß, weil die andere Spekulation, dass die CSU ihren Teil des Kabinetts umbildet, die hat Markus Söder inzwischen abgeräumt. Alles bleibt, wie es ist. Jetzt schauen wir auf den Kanzleramtschef und die Details hinter diesen Spekulationen lesen Sie heute im Hauptstadt-Newsletter.
Was geht eigentlich gar nicht?
Dass alle bisherigen Initiativen der EU, Wildbienen und Schmetterlinge in Europa zu schützen, bisher ins Leere gelaufen sind. Das hat eine Untersuchung des Europäischen Rechnungshofes ergeben. Die Maßnahmen der Biodiversitätsstrategie verpuffen komplett. Bestimmte Pestizide, die man für das Bienensterben verantwortlich macht, werden auf der einen Seite zwar beschränkt oder verboten, auf der anderen Seite werden aber für diese Pestizide doch wieder Notfallzulassungen erteilt. Klingt für mich nach einer traurigen, typischen europäischen Posse. Mittlerweile sollte man auch in Brüssel und Straßburg das Zitat von Albert Einstein kennen: Wenn die Bienen verschwinden, hat der Mensch nur noch 4 Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.
Was hat dich wirklich überrascht?
Dass in Japan offenbar wirklich kreative Ideen entstehen, um die Leere und Tristesse in den Sportstadien zu kaschieren. Auch dort müssen die jeweiligen Teams ohne lautstarke Unterstützung von den Rängen klarkommen. In Fukuoka, im Süden des Landes, hat man jetzt eine typisch japanische Lösung dafür gefunden. Bei einem Baseballspiel in der Profiliga hat die Heimmannschaft 40 Roboter auf der Ehrentribüne platziert und die wurden so programmiert, dass sie eine höchst komplexe Choreografie dargeboten haben. Die weißen, lebensgroßen Roboter mit einem großen Bildschirm auf der Brust bewegen total synchron und flüssig die Arme hin und her, machen Wellenbewegungen und ahmen das Schießen von Pfeil und Bogen nach. Und jeder von ihnen hat noch einen kleinen Roboterhund mit dabei, der dann für Schwenken der Fahne des Vereins zuständig ist. Insgesamt eine gute Performance. Aber leider hat man die Roboter wohl auch singen lassen. In dem Bereich muss auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Das war's für mich heute wieder. Gabor Steingart hat zwar gerade erst seinen Urlaub begonnen, aber er ist heute noch zweimal, wenn Sie mögen, mit einem Podcast zu hören. Einmal in einem Sonderpodcast im Gespräch mit dem Jazz-Trompeter Till Brünner, den wir heute Mittag veröffentlichen werden, und dann heute Abend wieder der achte Tag. Dort empfängt er den Führungskräftecoach Christoph Theile. Ich denke, das ist ein inspirierender Start ins Wochenende. Ich bin Chelsea Speaker. Montag hören Sie hier meinen Kollegen Michael Bröker. Mich hören Sie dann ab kommenden Dienstag wieder. Same time, same place.
Domo arigato, Mr. Roboto. Domo. 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 Mr. Roboto, don't know what he got to Mr. Roboto.
Machines dehumanize.